das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Es ist tatsächlich gelungen, sagte SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz anschließend. Und das klingt so, als hätte ihn das fast selbst verwundert. Aber fest steht, nicht mal 3 Wochen nach der Bundestagswahl ist die erste Hürde auf dem Weg zu einer ersten rot-grün-gelben Koalition auf Bundesebene genommen. Es ist offenbar die Farbkombi der Saison. Zumindest waren die Sondierungsgespräche zwischen SPD, Grünen und FDP so erfolgreich, dass die Parteispitzen ihren Gremien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen für eine neue Bundesregierung vorschlagen werden. Das Klima zwischen den Beteiligten stimmt offenbar. Aus Berlin, Nicole Konert.
Die Zukunft steht vor der Tür, macht Druck und ist laut. Yes! Und drinnen die Parteien, die viel für die Zukunft versprechen.
Es wird das größte industrielle Modernisierungsprojekt, das Deutschland wahrscheinlich seit über 100 Jahren durchgeführt hat.
Um das nächste Jahrzehnt wirklich als Jahrzehnt der Erneuerung zu nutzen.
Lange Zeit hat es keine vergleichbare Modernisierungschance gegeben wie jetzt.
Große Worte für große Aufgaben. Am Mittag, als die Sondierer zur Pressekonferenz erscheinen, wissen sie zunächst noch nicht so genau, wo es lang geht. Ja. Endlich kann man über Ergebnisse reden, über ein Bilanzpapier. 12 Seiten lang mit vielen Gemeinsamkeiten. Dafür greift man auch gerne zu Poesie.
Dann besteht die Chance, dass eine mögliche Koalition größer wird als die Summe nur ihrer Teile.
Dass wir auch in diesen langen Stunden nicht in einem Geist der Sieg und Niederlage gedacht oder gearbeitet haben, sondern des Entstehens einer stabilen Grundlage von Gemeinsamkeit.
Insgesamt kann man sehr spüren, hier ist ein Aufbruch möglich.
Alle haben gegeben und auch etwas bekommen, betonen sie. Statt Hartz IV soll es ein Bürgergeld geben, ein Anliegen der SPD und ein Mindestlohn von 12 Euro. Ein Versprechen von Olaf Scholz und auch der Grünen.
Das muss man akzeptieren, dass es hier ein Anliegen gibt. Und diesem Anliegen haben wir im Sinne des Gebens und Nehmens entsprochen.
Der Kohleausstieg soll möglichst schon 2030 stattfinden. Ein Zugeständnis der SPD an die Grünen, die wiederum auf ein generelles Tempolimit verzichten wollen. Und die FDP ist auch erstmal zufrieden. Es soll keine Steuererhöhungen geben und auch keine neuen Schulden. Da mussten die Grünen nachgeben.
Was fehlt, das werden Sie sehen, sind steuerliche Entlastungsversprechen. Dafür hätte man die Steuern anheben müssen. Also wenn man die Schuldenbremse nicht reformiert, also den Haushalt mehr oder weniger ausgleichen muss, die Kredite tilgen, die in der Corona-Zeit aufgenommen werden, dann bleibt einfach kein Geld bei denjenigen, die nicht so viel Geld verdienen, eine Entlastung zu machen.
Woher das Geld für viele Investitionen in Klimaschutz, Digitalisierung und Bildung kommen soll, ist aber noch unklar. Der nächste Schritt? Koalitionsverhandlungen. Der SPD-Parteivorstand hat dem schon zugestimmt. Grüne und FDP wollen darüber die nächsten Tage entscheiden.
Und über die erfolgreichen Sondierungen habe ich am Abend mit dem Mann gesprochen, der direkt von einer Dienstreise aus Washington kommend gestern noch bis spät in die Nacht hinein die Sondierungsgespräche geführt hatte. Finanzminister und SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz. Guten Abend, Herr Scholz.
Guten Abend.
Die Sondierung lief zumindest nach außen so geräuschlos und, wie Sie alle stets betont haben, so vertrauensvoll. Auch heute der gemeinsame Auftritt wieder voller Harmonie. Täuscht der Eindruck, dass die Koalitionsgespräche dann nur noch Formsache sind und Sie eigentlich schon in 2-3 Wochen zum Kanzler gewählt werden können?
Nein, die Koalitionsgespräche sind natürlich keine Formsache. Das wird mit großer Ernsthaftigkeit vorbereitet. Dazu haben aber natürlich die Sondierungen der letzten Tage gedient. Denn es soll ja ordentlich vorbereitet sein und es sollen die wichtigsten möglichen Fragen, die in einer Koalitionsverhandlung Schwierigkeiten machen können, schon geklärt sein. Und das ist auch sehr entschieden vorangebracht worden. Insofern ist das wirklich ein gutes Sondierungsergebnis und man kann davon ausgehen, dass wenn jetzt alle sich auf den Weg in die Koalitionsverhandlung machen, das auch ein gutes Ergebnis geben wird.
Und so einen groben Zeitrahmen, haben Sie den?
Man soll sich nicht falsche Ziele setzen, aber ein Ziel verfolgen alle, dass wir vor Weihnachten fertig sind und eine neue Regierung gebildet haben.
Diese Grundlage sind die Sondierungsgespräche dafür. Die klangen jetzt so, als hätte jeder einfach mal sagen können, was er gerne haben möchte. Sie wollen die Schuldenbremse einhalten, gleichzeitig einen gigantischen Umbruch finanzieren beim Klimaschutz, bei der Digitalisierung und so weiter. Und das Ganze wiederum ohne Steuererhöhungen. Wie wollen Sie denn das alles bezahlen?
Wir haben große Aufgaben vor uns, die etwas mit der Modernisierung unserer Gesellschaft zu tun haben. Aber da geht es auch darum, dass wir zum Beispiel privatwirtschaftliche Investitionen möglich machen in den Ausbau der Erzeugung von Energie mit Windkraft auf hoher See, an Land, mit den Möglichkeiten der Solarenergie, mit dem Ausbau unseres Stromnetzes, auch mit dem Aufbau einer Infrastruktur, die, solange wir keine anderen Möglichkeiten haben, auch auf Gas setzt.
Und das, genau, alles, das kostet ja alles Geld. Wie wollen Sie das finanzieren?
Das alles sind privatwirtschaftliche Investitionen, die von öffentlichen Investitionen begleitet werden müssen. Und dafür ist schon jetzt in der Finanzplanung auch Geld vorgesehen. Und das werden wir auch möglich machen bei der weiteren Konkretisierung, dass das Zusammenspiel von öffentlichen Investitionen, die hoch sein müssen, aber noch mehr privaten Investitionen gut funktioniert.
Aber so ein bisschen klingt das nach dem Prinzip Hoffnung. Denn Sie wollen mehr ausgeben, aber nicht mehr einnehmen. Das rechnet sich ja nicht zusammen.
Wir haben hohe Steuereinnahmen und werden auch in Zukunft welche haben, gerade weil die Wirtschaft jetzt wieder wächst. Und wir sehen das auch schon überall bei den Einnahmen von Gemeinden, Ländern und auch dem Bund, dass wir in dem nächsten Jahr und dem übernächsten Jahr eine gute wirtschaftliche Entwicklung haben werden. Aber das, worum es geht, ist doch, dass wir die Voraussetzung für weiteres wirtschaftliches Wachstum schaffen. Und das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollen unsere Gesellschaft modernisieren. Wir wollen große Fortschritte erreichen im Hinblick auf die industrielle Modernisierung unseres Landes, damit wir in 10, 20, 30 Jahren noch gute Arbeitsplätze haben. Aber auch im Hinblick darauf, dass wir unser Land voranbringen, wenn es etwa darum geht, dass wir dafür sorgen, dass der soziale Zusammenhalt gut funktioniert, dass Respekt unsere Gesellschaft prägt, dass man zum Beispiel einen guten Lohn hat, wenn man schwere Arbeit leistet, dass wir festgelegt haben, der Mindestlohn soll erhöht werden, ist ja zum Beispiel eine solche Regelung.
Dabei haben alle ständig die Augenhöhe auch betont in diesen Gesprächen. Mich würde dabei interessieren, spielt es wirklich keine Rolle, dass Sie ja mit der SPD die größte Fraktion sind? Und bis auf die Tatsache, dass Sie wohl den Kanzler dann stellen wollen, sind da wirklich alle gleichberechtigt, auch in den Forderungen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Es geht darum, gute Lösungen zu finden, die von den unterschiedlichen Ausgangspunkten der miteinander sprechenden Parteien zusammengebracht werden müssen. Und das, glaube ich, gelingt auch. Man merkt es jedenfalls in den Gesprächen, dass da sehr ernsthaft der Wille besteht, gemeinsam etwas zustande zu bringen, was gut ist für das Land. Und darum geht es ja doch am Ende.
Liegt vielleicht auch daran, dass Sie noch nicht groß über Posten gesprochen haben, oder?
Erstmal geht es darum, dass wir die inhaltlichen Fragen klären. Und da sind wir jetzt einen ganz erheblichen Schritt weitergekommen.
Aber bei all dieser Harmonie, das glauben Sie doch nicht wirklich selbst, dass das auch so bleibt, dass da jeder seine Punkte durchbringt. Diese Rechnung kann ja auch nicht aufgehen, nur weil Sie die Parteispitzen sich jetzt mögen, gilt es ja noch lange nicht für die Parteibasis. Und wie gesagt, die Postenverteilung steht ja auch noch an.
Die SPD-Vorstand hat schon mal beschlossen, dass er sich sehr gerne auf dieser Basis in Koalitionsverhandlungen begeben möchte. Und ich hoffe, dass die Grünen und die FDP das jetzt auch tun am Sonntag und am Montag. Und dann ist das die Grundlage dafür, dass das Koalitionsgespräche werden können, die genauso konstruktiv verlaufen wie die bisherigen Sondierungen.
Ist das das, was so als das Neue beschrieben wurde jetzt in den vergangenen Tagen? Dass es eben jetzt nicht nur unbedingt um die einzelnen Punkte geht, sondern dass man gemeinsam sagt, es muss irgendwas Neues entstehen und jetzt werfen wir mal alte Zöpfe über Bord?
Mit der Regierung, die da gebildet werden soll, kann auch ein großer Aufbruch für unser Land entstehen. Ein Aufbruch, der genau notwendig ist, jetzt wo die 20er Jahre beginnen. Und es geht ja auch um den Fortschritt in unserer Gesellschaft. Das vereint alle drei Parteien, die vielleicht nicht immer ganz identische, aber doch irgendwie alle gemeinsam die Vorstellung, haben, dass Fortschritt in unserer Gesellschaft notwendig ist, damit wir ein besseres Leben in der Zukunft haben.
Was heißt das denn konkret? Fortschritt ist wirklich das Stichwort hier. Da war viel die Rede von, Sie haben es das größte industrielle Modernisierungsprojekt, wahrscheinlich seit über 100 Jahren genannt. Nehmen Sie uns da mal mit, wenn die Ampel jetzt kommt. Wie sieht dieses Land, wie sieht Deutschland ganz konkret in 2 Jahren, sagen wir mal, aus?
Wir werden uns auf den Weg machen, das Deutschland vorzubereiten, dass wir uns für das nächste Jahrzehnt, für das kommende Jahrzehnt vorstellen. Da geht es darum, dass wir die Energieerzeugung so umstellen, dass wir es schaffen, eine CO2-neutrale Industrie zu entwickeln, die weltweit wettbewerbsfähig ist. Und dazu muss natürlich die Energieerzeugung ausgebaut werden, müssen wir Wasserstoff einsetzen in industriellen Prozessen und müssen den Unternehmen die Garantie geben, dass sie, wenn sie auf diese Technologien setzen, dann auch genügend bezahlbarer Strom zum Beispiel zur Verfügung steht. Eine der Voraussetzungen. Es wird auch ein in Hinsicht der auf die Digitalisierung moderneres Land sein. Wir wollen nicht hinterherhinken, sondern wollen als Land auch vorne dabei sein. Das ist auch eine der großen Aufgaben, die wir jetzt zu erfüllen haben. Und auch das hat sich die Koalition, die da gebildet werden kann, vorgenommen.
Herr Scholz, vielen Dank für das Gespräch, dass Sie sich Zeit genommen haben, trotz des Jetlags nach der Rückkehr aus Washington. Danke nach Berlin.
Schönen Dank.
Aus Sondierungsgesprächen sollen also jetzt Koalitionsverhandlungen werden. Dazu hat unser Hauptstadtkorrespondent Frank Jahn vom Norddeutschen Rundfunk diese Meinung.
Wie es ist, darf erst nicht bleiben, lautete ein FDP-Wahlkampfslogan. Nun kommt wohl mehr Veränderung, als selbst die Liberalen geahnt haben. Die FDP war der Union erklärtermaßen immer am nächsten. Jetzt steuert sie mit SPD und Grünen auf eine Koalition zu. Altes Lagerdenken gilt nicht mehr und das ist gut fürs Land. Nach ermüdenden Jahren der Großen Koalition braucht Deutschland einen Neustart. Die Union erscheint derzeit kopf- und ziellos. Da bleibt für einen Wechsel nur die sogenannte Ampel als realistische Option. Eine Notlösung muss sie deshalb nicht sein. Die Ampelsondierer versprechen mit ihrem 10-Punkte-Papier einen Aufbruch für mehr Klimaschutz, Wettbewerbsfähigkeit und Vielfalt. Ihr Wille zum Kompromiss ist erstaunlich. Bereit, wenn ihr es seid, war das Motto der Grünen im Wahlkampf. Nun sind sie sogar zu großen Zugeständnissen an die FDP bereit. Keine Steuererhöhungen, kein Aufweichen der Schuldenbremse, ein Einstieg in die Aktienrente. Nur drei der Erfolge der FDP. Damit kann diese ihren Anhängern das Bündnis schmackhaft machen. Die Grünen punkten dafür zum Beispiel beim Klimaschutz, etwa mit dem vorgezogenen Kohleausstieg. Die beiden kleineren Parteien können erhobenen Hauptes in die Ampel gehen. Sie sind gemeinsam größer als die SPD. Und die SPD erkennt die neuen Kräfteverhältnisse an. Mit ihrem Schlagwort Respekt umgarnte sie heute ihre potenziellen Regierungspartner. Um deren Wünsche zu erfüllen, will Olaf Scholz auch finanzielle Spielräume suchen. Dafür wird er Kanzler und die SPD steht mit dem Mindestlohn von 12 Euro als Garant sozialer Sicherheit da. FDP-Chef Lindner sagt, es habe lange Zeit keine vergleichbare Chance mehr gegeben, Deutschland so tiefgreifend zu modernisieren. Ich finde, SPD, Grüne und FDP sollten sie ergreifen.
Die Meinung von Frank Jahn. Während in Berlin also womöglich mit einer Ampelkoalition bald Geschichte geschrieben wird, arbeiten sich CDU und CSU noch an ihrem historisch schlechten Wahlergebnis ab. Auch die Junge Union tut das bei ihrem Deutschlandtag seit heute in Münster, zu dem sich nun eine ganze Reihe von CDU-Granden angemeldet hat, um sich beim Parteinachwuchs als nächste Parteiführung zu bewerben. Unter anderem auch Friedrich Merz wieder mit der Feststellung, neue Besen kehren gut, aber die alte Bürste kennt die Ecken. Colline Atai und Sarah Schmidt.
Wochenendtreiben auf dem Prinzipalmarkt in Münster. Und vor dem Ratskeller Einkehr zum großen Familientreffen. So hatte die Junge Union dieses Wochenende in Münster betitelt. Aufarbeitung und Selbstfindung stehen auf dem Programm, aber das klingt selbst für umstrittene Mitglieder zu rückwärts gewandt.
Nein, wir sind natürlich für Aufbruch. Das ist das Zeichen jetzt des Deutschlandtages.
Dabei werden zum Familientreffen gar nicht alle Familienmitglieder kommen. CSU-Chef Markus Söder will lieber auf eine Bezirksvorstandssitzung in Oberfranken, als an der Suche nach dem neuen Geist der Union teilzunehmen.
Wir bedauern es sehr, dass Markus Söder sich dazu entschieden hat, nicht zur Jungen Union zu kommen. Wir hätten uns sehr gefreut und hätten es auch für notwendig erachtet, dass nach diesem Wahlkampf, in dem es durchaus ja auch Differenzen zwischen CDU und CSU gegeben hat, dass wir an dieser Stelle auch mit beiden Parteivorsitzenden sprechen.
Das Ziel des Deutschlandtages, Klartext reden, sich selbst hinterfragen, herausfinden, warum die CDU bei den jungen Wählern am schlechtesten abschnitt.
Fühlen Sie sich als junger Mensch ernst genommen von Ihrer eigenen Partei?
In manchen Teilen nicht. Ich glaube, das ist ein hartes Urteil, aber man hätte viel, viel früher auf Generationenthemen setzen müssen. Das große Thema Klimaschutz ist natürlich ein Riesenthema, aber das Thema Rente ist was, was mich und viele meiner Freunde extrem bewegt.
Wir haben es nicht geschafft, unsere Positionen klar zu formulieren und uns stattdessen nur noch am Gegner abgearbeitet. Eine der pointiertesten Schlussfolgerungen der Wahlanalyse der Jungen Union. Armin Laschet und Markus Söder werden beide attackiert.
Wir haben vor 3 Wochen ein politisches Erdbeben erlebt, weil wir uns in den letzten Wochen benommen haben wie ein Hühnerhaufen.
Applaus, aber kein Jubel für ihn, Friedrich Merz. Er macht den Auftakt für das Schaulaufen der möglichen Parteivorsitzkandidaten. Personalfragen, betont er, stünden für ihn jetzt nicht im Vordergrund.
Wir müssen in der Opposition sehr konkrete Vorschläge machen, wie man es besser machen könnte. Und das erfordert seriöse Arbeit. Ich will es sehr deutlich sagen, an unser aller Adresse. Die Union ist in den letzten Jahren in der Regierung, und das ist fast schon ein natürlicher Vorgang, denkfaul geworden.
Tag 1 der Familienaufstellung und der inhaltlichen Analyse. Tag 1 auch der Kandidatensuche.
Wie weiter mit der CDU? Darüber habe ich am Abend mit Wiebke Winter gesprochen, der Landesvorsitzenden der Jungen Union in Bremen, die auch im Bundesvorstand der CDU sitzt. Guten Abend, Frau Winter.
Moin, Herr Zamperoni.
Neue Köpfe hat JU-Chef Tilman Kuban heute gefordert. Die Namen, die da jetzt wieder sich in Stellung bringen, aber für den Parteivorsitz, die sind mehr oder weniger ziemliche Altbekannte, von Friedrich Merz bis Norbert Röttgen. Das ist also nicht so viel mit neuen Köpfen.
Wir müssen jetzt schauen, dass wir jemanden finden, der die Partei zusammenführen kann und auch inhaltlich neu aufstellen kann. Und da muss es darauf ankommen, den richtigen Kopf zu finden, egal ob jung oder alt, männlich oder weiblich, aus NRW oder nicht. Wir brauchen jetzt jemanden, der genau diese Qualifikationen mitbringt.
Männlich oder weiblich, aber dass das alles nur Männer sind, die da um den Parteivorsitz kämpfen, das stört Sie dabei nicht?
Es geht jetzt darum, dass wir jemanden finden, der die Partei zusammenführen kann, wie ich es eben schon gesagt habe. Und dann ist es wirklich erstmal zweitrangig, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Aber klar ist auch, langfristig wünsche ich mir, dass wir auch noch mehr Frauen in Spitzenpositionen haben, gerade auch in der CDU, sodass wir bei der nächsten Kandidatur vielleicht nicht nur 5 Männer, sondern auch noch ein paar Frauen mit dabei haben.
Weil Sie die inhaltliche Erneuerung eben angesprochen haben, wie genau stellen Sie oder auch die Junge Union insgesamt sich diese inhaltliche Erneuerung denn vor bei der CDU?
Wir müssen wieder konkret werden. Wir müssen wieder sagen, wofür steht die CDU eigentlich? Was bedeutet konservativ sein für uns? Und wir haben viele Themen angesprochen im Wahlkampf, aber sind mit keinem Thema so richtig durchgedrungen. Wir müssen vor allen Dingen auch tiefer in die Inhalte reingehen. Ich bin vor allen Dingen dafür, dass wir noch stärker auf das Thema Klima setzen. Dass wir nicht nur sagen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen, sondern auch, wie wir das konkret schaffen wollen. Indem wir Genehmigungsprozesse beschleunigen, indem wir Stromnetze noch stärker ausbauen, indem wir Vorreiter werden, auch als Bund, und unsere Häuser und Gebäude als erstes sanieren.
Klimaschutz, das ist ein wichtiges Thema für Sie, aber darüber hinaus, ich meine, das ist ja auch ein wichtiges, steckt im Wort konservativ auch das Wort bewahren drin, aber darüber hinaus, was sind denn moderne konservative Werte für Sie?
Es geht vor allen Dingen auch um die Digitalisierung, die wir in Deutschland voranbringen müssen. Wir müssen uns aber auch Gedanken machen, wie wollen wir unsere sozialen Sicherungssysteme in den nächsten Jahren bewahren und trotzdem weiter ausbauen. Denn wir wissen ja alle, die Rente ist für meine Generation nicht mehr sicher. Wir müssen uns die Frage stellen, wie kann es mit den Krankenversicherungen weitergehen? Diese Fragen stellen wir uns schon relativ lange, wir finden aber noch keine Antworten. Und deswegen müssen wir jetzt wirklich, es ist allerletzte Eisenbahn, wir müssen jetzt loslegen, für diese Themen konkrete Antworten zu finden.
Sonst passiert was, wenn das nicht klappt?
Naja, wir müssen uns ernsthafte Sorgen machen, inwiefern die Rente zum Schluss noch bezahlbar ist. Und nicht nur die grüne Null, sondern ja auch die schwarze Null ist Generationengerechtigkeit. Und wir müssen sicherstellen, dass wir auch in 30, 40 Jahren für meine Generation irgendwann noch mal eine Rente bezahlen können. Und wenn wir uns anschauen, wie viel Prozent des Bundeshaushalts wir schon jetzt für die Rente ausgeben, dann muss man sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen da eine Reform. Eine Idee wäre zum Beispiel, einen Teil der Rente ins Kapitalsystem zu geben, so wie Schweden und Norwegen das schon erfolgreich machen. Natürlich ist sicher anzulegen, aber auch so, dass das Geld sich selber vermehren kann. Denn wir wissen einfach, das Umlagesystem, das wird in den nächsten 50 Jahren irgendwann nicht mehr funktionieren.
Ich habe bei Ihnen jetzt rausgehört, Digitalisierung, Rente und Klimaschutz. Sind das die drei Themen, die für Sie das Wichtigste sind? Also der JU-Chef hat ja auch gesagt, 1, 2, 3, dafür steht meine Partei, muss jeder wissen können, auch nachts, wenn man ihn weckt. Das sind Ihre drei Punkte?
Meine drei Punkte sind vor allen Dingen, ja, Klima, Bildung und Wirtschaft. Das sind die drei Punkte, mit denen ich auch zur Bundestagswahl angetreten worden bin. Aber diese drei Themen sind vielleicht auch für jeden JUler und jeden CDUler nochmal individuell. Und das macht uns ja auch aus als Volkspartei, dass wir alles eigene Themen haben. Und natürlich gibt es mehr Themen als nur drei Themen, die für Deutschland wichtig sind. Dazu gehört zum Beispiel auch die Sicherheitspolitik, innere, äußere Sicherheitspolitik. Dazu gehört das Thema, wie können wir bezahlbaren Wohnraum schaffen, auch gerade in den Städten. Wie können wir Stadt und Land wieder verbinden? Wie können wir Mobilität neu denken? Es gibt unglaublich viele Themen. Dafür sind wir eine Volkspartei und für all diese Themen müssen wir Antworten finden.
Dass aber ausgerechnet die Grünen und auch die FDP gerade bei ihrer Generation so viel beliebter sind als die CDU, als ihre Partei. Glauben Sie, dass Sie das damit schaffen, das zu ändern?
Wir haben gerade erst in der letzten Umfrage gesehen, dass 50% der Jungwähler gesagt haben, die Inhalte sind für uns entscheidend. Zu 30% war es der Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin. Aber wenn wir uns anschauen, dass 50% dann zum Schluss die Inhalte am wichtigsten finden, dann ist es ja ganz klar, dass wir stärker auf die Inhalte setzen müssen, auch um junge Wähler von uns zu überzeugen.
Das heißt, das Problem der CDU war, dass man bislang immer nur auf Köpfe gesetzt hat und nicht auf Inhalte?
Wir haben sehr, sehr viele gute Inhalte gehabt, auch in unserem Wahlprogramm. Aber wir haben es nicht geschafft, sie so zu verkaufen, dass wir wirklich bei den Menschen angekommen sind. Ich finde es sehr schade, wie wenig wir auch im Wahlkampf tatsächlich über Inhalte gesprochen haben. Ich hatte das Gefühl, es wurde viel über Lacher, über gefälschte Lebensläufe, über solche Sachen, über Eisessen wurde gesprochen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass wir noch eine tiefere inhaltliche Debatte auch geführt hätten.
Frau Winter, vielen Dank für diese Debatte.
Ich danke Ihnen, Herr Zamperoni. Liebe Grüße nach Hamburg.
Der hohe Strompreis beschäftigt derzeit viele Menschen. Nun soll ein Bestandteil davon gesenkt werden, die EEG-Umlage. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Julian Jarek-Kasen.
Ab dem kommenden Jahr sinkt die Umlage zur Förderung von Ökostrom in Deutschland deutlich von 6,5 Cent auf 3,7 Cent pro Kilowattstunde. Das teilten die Übertragungsnetzbetreiber mit. Laut Experten dürften Verbraucher davon aber wenig spüren, weil andere Kosten wie die Beschaffung des Stroms steigen. Ab wann die laut Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP geplante Abschaffung der EEG-Umlage greifen könnte, bleibt offen. Wenn Eigentümer ihre Gebäude verfallen lassen, entbindet sie das nicht von ihren Sanierungspflichten, auch wenn die Baumaßnahmen mit hohen Kosten verbunden sind. Das hat heute der Bundesgerichtshof entschieden. Ausnahmen gelten bei Zerstörungen durch Brände, Fluten und Explosionen. Im konkreten Fall hatte der Teileigentümer eines baufälligen Parkhauses gegen weitere Miteigentümer geklagt, die Mängel an dem Gebäude nicht gemeinsam beheben wollten. In Großbritannien ist ein Abgeordneter der konservativen Regierungspartei bei einem Messerangriff getötet worden. Die Tat ereignete sich bei einer wöchentlichen Bürgersprechstunde in der Grafschaft Essex. Die Polizei nahm einen 25-jährigen Mann wegen Mordverdachts fest. Premier Johnson zeigte sich schockiert und würdigte den getöteten David Amos als einen der liebenswertesten und freundlichsten Menschen in der Politik. Der 69-Jährige saß seit 1983 für die Tories im britischen Unterhaus. Mit einem Großaufgebot hat die Polizei im Berliner Stadtteil Mitte ein Bauwagencamp von linksautonomen Aktivisten geräumt. Bewohner widersetzten sich der gerichtlich bestätigten Räumungsforderung unter anderem mit Barrikaden. Mehrere Menschen wurden von Beamten vom Gelände geführt. Es gab vorübergehende Festnahmen. Am Abend gingen laut RBB-Informationen mehrere hundert Menschen gegen die Räumung auf die Straße. Dabei soll es zu Ausschreitungen gekommen sein.
Seit bald 2 Jahren kommen aus diesem Haus, dem Robert-Koch-Institut in Berlin, fast täglich Zahlen zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland. Und dank dieser wissen wir, wo wir gerade stehen, mitten in der Pandemie. Und wie es auch mit den Impfungen eigentlich vorangeht, und zwar in Form der sogenannten Impfquote. Allerdings war schon länger bekannt, die vom RKI angegebene Zahl entspricht nicht der Impfwirklichkeit. Und viel mehr Menschen als von der Quote erfasst sind bereits mit Impfstoff versorgt. Wie es zu dieser Diskrepanz kommen konnte, dieser Frage ist Katharina von Tschurtschenthaler nachgegangen.
So, heute ist die zweite Impfung mit BioNTech.
Jeder Pieks bedeutet für Mike Müller-Glamann extra Arbeit. Denn jede Impfung muss der Hausarzt dem Robert-Koch-Institut melden.
Ich habe hier ungefähr 14 Felder, die ich ausfüllen muss mit Zahlen. Die Zahlen, die da reinkommen, kann ich über mein Praxisverwaltungsprogramm direkt mir angucken. Drücke ich hier auf durchgeführte Corona-Impfung des heutigen Tages.
Wenige Minuten später sind alle Impflinge von heute gemeldet. Doch viele Praxen nehmen es mit der Meldepflicht nicht so genau. Allein in Hamburg wurden binnen 3 Monaten 70.000 Impfungen zwar abgerechnet, aber nicht gemeldet. Deshalb sind wohl mehr Menschen geimpft als offiziell gemeldet. Das hat das RKI in einer repräsentativen Befragung der Bevölkerung herausgefunden. Demnach sind fast 81% aller Erwachsenen vollständig geimpft. Die offizielle Statistik, die das Institut auf Basis der ihr täglich gemeldeten Daten veröffentlicht, kommt aber nur auf 76%. Die Impfquote beeinflusst viele Entscheidungen der Politik und deshalb ärgert ihn die Nachlässigkeit einiger Ärzte. Martin Helfrich ist Sprecher der Hamburger Sozialbehörde und sagt, ab 85% könnten die Einschränkungen für alle fallen.
Wir haben jetzt schon in Hamburg Regularien, die vorsehen, dass wenn nur Geimpfte zusammenkommen, dass dann beispielsweise bei Veranstaltungen keine Masken mehr getragen werden müssen. Es entfallen dann für Veranstaltungen auch die Höchstgrenzen an Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und wenn wir sozusagen für die gesamte Stadt, für die gesamte Gesellschaft eine sehr hohe Impfquote erreicht haben, dann kommen wir dahin, dass diese gleichen Regeln dann ausgeweitet werden können auf den ganzen Alltag.
Damit unser Alltag wieder so aussehen könnte wie vor der Pandemie, braucht es aber noch mehr Impfwillige. Doch die Menschen, die sich bislang nicht impfen lassen wollen, sind hartnäckig und lassen sich auch nicht vom Druck der Politik beeindrucken. Das haben Forscher der Uni Hamburg herausgefunden.
Etwa 2/3 sagen, dass diese Maßnahmen wie 2G oder Tests selber zahlen aktuell keinen Einfluss auf ihre Impfentscheidung haben würde. Und ungefähr 30% sagen sogar, dass das unwahrscheinlicher machen würde, dass sie sich impfen lassen.
Nur noch wenige lassen sich jetzt überhaupt noch impfen. Bei Hausarzt Müller-Glamann hat heute der 23-jährige Luca seine erste Corona-Impfung bekommen. Sein Gesicht möchte er nicht zeigen.
Ich habe mich ganz schön knicken lassen von der Politik. Tatsächlich. Aber jetzt auch zum Ende hin, auch gerade wegen der kostenpflichtigen Tests, habe ich mich dazu breitschlagen lassen. Ja. So richtig dahinter stehe ich tatsächlich noch nicht.
Aber einen klaren Wunsch hat er, dass das Leben wieder normal wird, selbst wenn er sich dafür impfen lassen muss.
Und zum Schluss noch ganz andere Zahlen, die Temperaturen fürs Wochenende, und die hat Carsten Schwanke.
Die habe ich in der Tat mitgebracht und den Malkasten gleich mit. Wir werfen zunächst mal einen Blick auf unseren Wettervorschaufilm. Und zwar gucken wir jetzt einmal noch gar nicht so sehr auf die Wolken und auf diese Regenbänder, sondern wirklich auf diese Farben, die sich hier hinterlegen. Die charakterisieren ja die jeweilige Temperatur der Luftmasse. Und da sehen wir eigentlich ziemlich viele Farben, von grün über gelb, orange bis fast rot. Und morgen werden wir mit dieser grünen Farbe Vorlieb nehmen müssen. Und das bedeutet, wir werden Temperaturen plus minus um die 12 Grad herum haben. Am Sonntag wird es ein bisschen wärmer. Da bewegen wir uns eher in diese Gelbtöne hinein und wir bekommen rund 15 Grad in Deutschland. Und zu Wochenbeginn steigt die Temperatur weiter an. Und dann landen wir fast schon in dem Bereich, den es morgen im Norden Spaniens gibt, nämlich bei 20 Grad. Jetzt aber mal diese Zahlen zunächst zur Seite geschoben und gucken uns an, was das Wetter macht. Das hier ist die Kaltfront, die heute von Norden reingekommen ist. Die löst sich praktisch auf. Und dann setzt sich ein kleines Zwischenhoch am Wochenende über Mitteleuropa und das sorgt für ein eher ruhiges Wochenendwetter. Und bevor diese Regenwolken dann so am Dienstag, Mittwoch bei uns ankommen, kann eben die wärmere Luft aus dem Südwesten Europas so langsam zu uns hereinkommen. Und dieser Erwärmungstrend zu Wochenbeginn, der geht bis mindestens Dienstag, Mittwoch weiter. Wahrscheinlich am Mittwoch wird der wärmste Tag in der kommenden Woche, bevor es dann wieder nach unten geht mit den Temperaturen. Nun zum Wetter aktuell. Wir sehen hier noch die letzten Restwolken der Kaltfront über Bayern und Baden-Württemberg. Diese Wolken werden sich im Verlauf der Nacht weiter auflösen. Zum Teil bildet sich dichterer Nebel in der Südhälfte, im Norden ziehen ein paar Wolkenfelder entlang. Morgen tagsüber nach Nebelauflösung im Süden und in der Mitte Sonnenschein. Und so viel sage ich noch, ganz im Norden kann es ein paar Regentropfen geben. Nun zu den Temperaturen. Bei einer klaren Nacht, vor allem im Mittelgebirgsraum, gibt es leichten Frost. Minus 1, minus 2 Grad sind hier möglich. Ansonsten verbreitet einstellige Werte, etwas milder ist es nur unmittelbar an der Nordseeküste. Tagsüber steigen die Temperaturen morgen eben noch nicht so doll an. Wir liegen eher im grünen Bereich. 11, 12 Grad, das gilt für die gesamte Nordhälfte, auch für die Mitte. Nur ganz im Süden sind es 14 bis möglicherweise 17 Grad im Breisgau. Die weiteren Aussichten, und da sehen wir durchaus auch Sonnenschein. Am Sonntag im Norden mal etwas nasser, etwas mehr Regen, sonst ist es weitestgehend trocken. Und da sind sie. 20 Grad am Montag, da kommt ein bisschen wärmerer Oktober zu uns.
Das sind doch mal Zahlen für Mitte Oktober. Vielen Dank, Carsten, dafür. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit einem Tatort aus Mainz. Wir sind morgen Abend, am späten Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.